Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus hat am Montag. Wir reden natürlich über die Wahlen in Zürich. Dann über das Tamedia-Gate. Die Affäre Roschani Canonica wird immer grösser. Und künstliche Intelligenz basiert an Quantensprung. Oder ist das ein Hype? Wahlen in Zürich, Richtungswahlen für die nationalen Wahlen, hat es immer gesagt. Alle haben gesagt, es ist gar nichts passiert, mit einer Ausnahme. Der Markus Somm hat gesagt, das ist eine fatale Niederlage der Bürgerlichen.
Genau, Katastrophe. Desaster, Fiasko. Genau. Debakel. Ja, nein, ist klar. Ich meine, die Stimmung wäre eigentlich gut für die Bürgerlichen, sollte gut sein. Klimapolitik ist ein bisschen anders geworden. Es geht jetzt um Energiepolitik. Wir haben Krieg. Wir haben grundsätzlich Angst vor einer Rezession. Vielleicht kommt die Inflation noch stärker. Die Leute sind eigentlich eher besorgt. Und das ist, normalerweise sind das immer Umstände, die gut sind für die Bürgerlichen. Und ich habe auch das Gefühl, die FDP ist jetzt unter Thierry Burkhard gut unterwegs. Die SVP sollte sich auf jeden Fall heben und es ist jetzt einfach ganz anders gekommen. Ich finde, grundsätzlich muss man einfach sehen, das ist eine Niederlage. Das ist nicht ein Erfolg gewesen.
Eben, wenn man jetzt nämlich anschaut und vergleicht mit 2019, das sind die entscheidenden letzten Wahlen gewesen. Die haben riesige Gewinn gebracht für Grüne und GLP. Die sind jetzt weitgehend bestätigt worden mit kleineren Rückschritt für die Grünen. Riesige Verlust für die SVP als Staatsmann gegeben. Die haben sie nicht können aufholen. Die SVP ist auf dem Niveau geblieben. Für die fast schon ein Erfolg. Ebenso für die SP, die dort auch Niederlagen erlitten. Und vor allem mit den kantonalen Abstimmungen seither. Die haben sie können halten. Also man merkt, dass im Gegensatz zu anderen Ländern, wo äußere Umstände etwas verändern, in Berlin beispielsweise, die CDU hat 10% gewonnen, bei uns passiert eigentlich nur im absoluten Ausnahmefall etwas und sonst bleibt alles gleich.
Genau, und vor 4 Jahren war das irgendwo so eine Ausnahmestimmung. Du hast die ganze Klimabewegung gehabt und das hat dazu geführt, dass die Grünen über 5% zugelegt haben und GLP auch. Das war ein Erdrutsch damals und diesen Erdrutsch haben sie eigentlich mehr oder weniger können verteidigen. Die GLP hat sogar noch können, gut, die haben jetzt ein bisschen Proporzglück gehabt, aber die haben sich absolut können halten, die haben sogar noch einen Sitz zugelegt. Und die Grünen haben nur 3 verloren von den 9, die das letzte Mal gewonnen haben. Das ist eine klare Linksverschiebung seit den letzten 4 Jahren, die sich jetzt bestätigt hat und da habe ich keine Freude.
Genau, natürlich. Und wenn man jetzt noch die Regierungsratswahlen anschaut, der Mario Fer ist ein Phänomen. Er gehört zwar nicht gern, aber gross geworden ist er wo? Im Sonntag von Tele Zürich dazumal, ähnlich wie der Mögeli und der Köppel. Er ist optimaler Gast war, hat zu allem eine Meinung, hat das eloquent vorgebracht, ist der Nationalrat geworden, Regierungsrat, ist aus der SP austreten und hat jetzt mit unglaublichem Einsatz bei jeder Hundsverlocherte seit Monaten, an jedem Wochenende, fast an jedem Abend, den Platz 1 geholt, der ihm unglaublich wichtig ist.
Ja gut, aber ich gratuliere ihm
auch. Ich auch, kann
er
mir gratulieren.
Absolut das verdient und ich will dir nicht zu nahe treten. Natürlich ist der Tag täglich und Sonntag, das sind die absolut entscheidenden Sendungen. Auch Amerika.
Sie?
Auch Amerika hat auf die geschaut. New York Times hat müssen darüber schreiben.
Aha,
nein,
bla,
ist
bla.
Klar, nein, aber nein, was ich möchte Ihnen betonen, der Mario Fer ist ja auch der letzte Mohikaner vom Rechten, von der rechten Sozialdemokratie. Oder? Wir haben früher noch mal einmal Leder Gerber gehabt und auch Estermann ist eher ein rechter, vernünftiger Sozialdemokrat und Mario Fer ist der letzte Mohikaner, der geblieben ist und im Prinzip sollte sein Ergebnis sollte der SP auch zu denken geben, weil letztlich ist das auch ein Beweis dafür, dass Leute wie er oder vielleicht auch Daniel Josic zum Beispiel enorm mehrheitsfähig wären und die könnten so eine linksliberale Politik mehrheitsfähig machen. Das ist aber in der SP nicht mehr gefragt. Aber wir müssen aufpassen, die SP hat sich jetzt können heben. Ich habe eine größere Katastrophe für die SP erwartet.
Und er hofft.
Und er hofft sowieso. Ich finde, die SP muss kleiner werden. Das ist klar, das tut dem Land gut, aber es ist nicht passiert.
Also das Gleiche gilt übrigens auch für die SVP, was du sagst. Es hat 2 Regierungsräte gegeben, die sehr gut abgeschnitten haben. Der Ernst Stocker, der sehr volkstümlich ist, nicht am harten Flügel zuzurechnen ist von der SVP. Und dann vor allem Nathalie Rickli, die in der Corona-Zeit sich von der Parteilinie absolut losgelöst hat. Hat dort auch viel Kritik müssen über sich ergehen lassen. Und look what happened, sie ist jetzt einer von diesen Stars geworden. Das heisst, SVP kann nur dann auch gewinnen, wenn sie solche Leute bringt, die eben nicht ganz an dem rechten Flügel sind. Das sieht man auch im Kanton Basel-Land, wo dir ja noch als ehemaliger Chefredakteur auf der Basler Zeitung noch ein bisschen vertraut ist. Dort ist die SVP-Kandidatin Sandra Solberg, die am rechten Flügel von einem eigentlichen Nobody, von der EVP, bodiget worden. Und ich glaube auch, die SVP wird ein Problem haben bei den nächsten Wahlen, weil solche Kandidaten wie Stocker und Rickli, die haben es auf nationaler Ebene kaum.
Glaube ich nicht. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass die SVP sich eindeutig in die Richtung weiterentwickeln sehen, schon beim Albert Rösti. Nein, das ist Zukunft.
Ja, der ist jetzt Bundesrat.
Das ist Zukunft von der SVP, dass die Leute, aber das ist immer so gewesen, die Leute, die wählbar wollen sie in Majorzwahlen, die müssen einfach irgendwo ein kleines Zentrum streben. Das ist ja völlig normal. Und sie müssen aber vor allem im Ton müssen sie sich ändern. Und der Ernst Stocker, würde ich jetzt sagen, der ist in der Position, er ist genauso rechts wie der Mainstream von der SVP.
Aber
er
ist nicht so verletzend.
Nein, genau, das ist der Punkt. Der Ton ist anders. Und Nathalie Rickli hat bei der Corona-Politik aus meiner Sicht ein paar Fehler gemacht. Die 2%, die wir hier haben bei den Aufrechten, das sind eindeutig Stimmen, die sonst zu der SVP gegangen wären. Das muss man schon sehen. Das ist ein Misserfolg für die SVP. Die 2% haben
rechts
verloren.
Rechts von der SVP darf es nicht geben.
Nein, das ist klar, das ist wichtig. Das ist wieder Franz Josef Strauß, wie man gesagt hat. Rechts von der CSU ist Genghis Khan.
Genau.
Und sonst nichts. Das ist
auch
die
AfD. Gut.
Genau,
und bei uns ist es auch
in Deutschland. Das war ein Fehler. Gewesen.
Aber 2%. Aber gut.
Nein, 2% wäre gut gewesen.
Ja, gut.
26 wäre etwas anderes.
Gut, der Martin Neukomm, der Grüne, hat sich gut gehalten. Ganz ein junger Regierungsrat, das spricht einerseits für ihn, aber auch für die Stärke von seiner Partei. Einverstanden?
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist, also dort stört mich auch der Regierungsrat. Ich finde, der Regierungsrat hat ja alle zusammen, alle die 7 bisherigen, haben sich ja geweigert, Smart Vote auszufüllen. Die haben sich geweigert, gegeneinander anzutreten. Die haben sich völlig aus dem Wahlkampf rausgezogen. Die haben es so getan, als wären sie überparteilich. Und das gilt jetzt für alle 7. Und das finde ich erstens
eine Zumutung. Aber wieso bringst du das ausgerechnet bei Martin Neukomm?
Der hat wirklich ein schauriges gutes Ergebnis. Und der hat jetzt wirklich davon profitiert. Der hat davon profitiert, dass er jetzt schon als Staatsmann gilt. Dabei ist meiner Meinung nach, was ich höre, ist er nicht gerade der wahnsinnig grosse Strick verrissen hätte. Ah. Aber der hat jetzt richtig profitiert, weil die Grünen sonst sind ja nicht erfolgreich
gewesen. Aber
die
Klimaallianz ist immer noch knapp in der Mehrheit und Neukomm kann da damit weiter Politik machen. Silvia Steiner, besser als Prognose, profitiert wie alle anderen vom Bonus von der Amtsträgerin. Jacqueline Fehr, keine Sympathieträgerin, seit vielen Jahren sehr schwach abgeschnitten, ist aber wiedergewählt worden. Dann Frau Walker-Späh, ganz am Schluss. FDP, deine nominelle Partei, ganz am Schluss.
Meine Lieblingspartei.
Und der Peter Grünenfelder, Abschied, ohne Abschied und Traktanten, völlig ohne Chance. Also Schwäche zeigen von der FDP, ganz klar.
Die FDP ist gar nicht gut zu weg und ich finde, sie hätte unbedingt müssen zulegen. Weil alle haben ja damit gerechnet, die Umfragen haben damit gerechnet. Das ist nicht der Grund, dass sie finden, sie müssen zulegen. Aber ich finde, Thierry Burkhardt macht einen sehr guten Job. Die FDP wirkt ein bisschen bürgerlich, ja, aber halt der Zürcher Freisinn ist immer noch krank und krank und krank. Und deshalb ist auch der Grund, warum sie nicht gewonnen haben. Peter Grünenfelder, ganz ein ambivalenter Kandidat, einer, der meiner Meinung nach viele Sachen gut gesagt hat, die stimmen. Und gleichzeitig ist der so ein elitärer, abgehobener, ja, Intellektueller, das geht nicht an.
Dass du überhaupt nicht bist.
Klar. Ja, ich bin ja auch nicht zur Wahl gestanden. Ich glaube nicht, dass ich besser würde abschneiden, ehrlich
gesagt. Gut, also reden wir, weil das Ganze eben also als Prognose kann geschaut werden auf den Nationalrat und Ständerat. Wenn man das jetzt anschaut, wenn nichts mehr passiert, dann wird auch dort nicht mehr viel passieren. Die Grünen und die Grünliberalen zusammen etwa 20%, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, alle anderen plus 1%, minus 2%. Das heisst dann aber vielleicht für die Grünen, dass sie, obwohl man immer gesagt hat, müssen ja euer gutes Resultat bestätigen, wahrscheinlich trotzdem nicht zu einem Bundesratssitz kommen.
Also vor allem, weil die SP sich offensichtlich oder vielleicht eben erholt, oder bis dann. Das sieht ein bisschen so aus. Und zweitens glaube ich auch, die grüne Welle, die ist zwar verlangsamt, aber sie ist immer noch da. Und ich sage es noch einmal, und das ist ein Aufruf an die Bürgerlichen. Wenn es das gleiche Resultat gibt wie in Zürich, und zur Zeit sieht das nämlich so aus, wie du richtig sagst, man kann mal die Statistik anschauen, nämlich wahnsinnig. Die Statistik zeigt wirklich, in den letzten, glaube 20 Jahren kannst du es schauen, praktisch immer das Ergebnis, aber nicht genau, oder? Aber der Trend von Zürich ist nachher der Trend in Bern. Nur einmal ist das nicht passiert. Das war eine interessante Aufstellung beim SRF, hat man anschauen können. Also auf Deutsch gesagt, wenn es da wieder genau das gleiche Ergebnis gibt im Herbst, dann ist es ein Desaster für die bürgerliche Schweiz. Dann ist ganz, ganz schlimm.
Ganz, ganz schlimm, aber nachdem sie dann aber eventuell dann gleich noch die Mehrheit im Bundesrat können behalten mit 4-3, haben sie dann doch noch alle Griffel in der Hand und können das bestätigen, auch wenn es eben nicht so schlimm ist, wie du sagst. Kommen wir zum zweiten Thema, Tamedia geht. Fall Roschani Canonica ufert aus, zieht immer weiter in Kreis. Es gibt neue Vorwürfe in Sachen MeToo, auch bei der SCG. Die werden jetzt dort abgeklärt, man ist dort sehr nervös geworden. Der Finn Canonica, wir haben ja letzte Woche darüber geredet, hat ja dann einen Brief an Freunde verschickt, der von verschiedenen Medien aufgenommen worden ist. Vieles sei gelogen worden von Anouska Roschani in ihrem vierseitigen Artikel im Spiegel. Das Ganze ist aufgenommen worden vom Blick, von Watson, von persönlich, von 20 Minuten, aber kein Wort im Tagesanzeiger. Also Anouska Roschani hat ihre Plattform gehabt, gerade noch im grossen Spiegel, vier Seiten, und der Tagesanzeiger hat im eigenen Chefredakteur, dem sie während Jahren die Stange gehalten haben, kein Podium gegeben. Wie findest du das, Markus?
Ja, das ist nicht so schön für die Finn Canonica. Das zeigt, dass da überhaupt das Verhältnis zerrüttet ist, so mit allen, Roschani und Canonica. Gleichzeitig wäre es jetzt von der Tamedia wahrscheinlich in meiner Meinung noch auch nicht sehr klug gewesen, wenn sie das gemacht hätte, weil für sie, jetzt aus ihrer Sicht, sie müssen das einfach low profile. Sie müssen schauen, dass das aussitzen und dass das vorbeigeht. Und umso mehr sie noch würden auch noch Stellung nehmen und auch noch würden sagen, nein, das gilt nicht und das stimmt nicht und wir haben da noch eine Gegenmeinung, umso länger würde die Affäre laufen. Also ja, das ist von Tamedia ist völlig klar. Und schau, ich bleibe dabei und ich habe letzte Woche noch mehr gemerkt, es ist wahnsinnig schwierig zu sagen, was das Wort ist. Also am Schluss, ich meine, ich habe den Brief auch so auszugsweise gelesen vom Finn Canonica, ich kenne ihn selber und ich meine, das gibt einem auch zu denken. Irgendwo finde ich Kopfendeckel, da ist Behauptung gegen Behauptung und du weißt es einfach nicht.
Nein, man weiß es. Und zwar gibt es ja eine externe Untersuchung von der Kanzlei Rudin Cantieni. Die sind ganz respektiert, die haben das schon viel gemacht. Man konnte lesen in der NZZ, 350 Seiten, also kein anderer Fall, ist so detailliert und akribisch aufgeschafft worden. Die Medien hat dann nachher gesagt, es seien keine schweren Verfehlungen rausgekommen vom Finn Canonica. Und da bin ich der Meinung, die Medien, die ja mir gesehen, Sachen veröffentlicht, die ihnen zugespielt werden, von Panama Paper angefangen etc., die sollen den Bericht jetzt veröffentlichen. Die 350 Seiten, dann ist nicht mehr Meinung gegen Meinung, sondern man hat etwas, das dann akribischer untersucht wurde als alles andere.
Ja, ich weiss nicht, das würde ich jetzt auch nicht machen, weil das ist für alle Beteiligten hure brutal. Ich meine, auch für Finn Canonica, wenn noch rauskommt, und ich meine, sie haben ja Kurzfassung, haben sie ja veröffentlicht, und dort ist rausgekommen, das und das hat gestummen, und deshalb ist ja der Finn Canonica nachher auch gegangen worden, offensichtlich. Aber andere Sachen stimmen nicht. Ich finde, das muss lange, sonst wird das also eine dreckige Wäsche, die da gewaschen wird. Und ich bin ja nicht der Meinung, dass Transparenz bis zum Tod gilt. Also auch die Panama Papers und so weiter, bin ich ja nie Fan gewesen. Ich finde, das ist etwas ganz Schwieriges als Journalist. Wo ist Transparenz nötig? Wo ist es absolut nötig? Wo muss ein Missstand aufgedeckt werden und wo nicht? Und da habe ich jetzt einfach ehrlich gesagt den Eindruck, natürlich glaube ich, sie hätten viel früher müssen einschreiten und die Gerüchte haben wir beide auch schon immer gehört. Und der Finn Canonica war ein sehr umstrittener Chefredakteur gewesen. Gleichzeitig finde ich auch, es stimmt, was der René Zeier geschrieben hat in der Weltwoche. Das war ein Team gewesen, eine Redaktion, wo alle sehr selbstbewusste, auch sehr talentierte Journalisten sind, wo alle eher linksliberal sind, wo eigentlich sollten sensibilisiert sein auf das. Und dass die sich nicht mehr gewehrt haben, das finde ich ja wahnsinnig.
Also das Ganze hat ja dann eben mit Interesse und weitere Sachen hat das Fahrt aufgenommen. Man konnte lesen bei Inside Paradeplatz, dass Pascal Bruderer, die ehemalige Ständerätin aus dem Kanton Aargau, die als Frau im mannendominierten Verwaltungsrat von Tamedia sitzt, vom Verleger Peter Haag, Verleger von Kain und Aber, wo der Mann ist von Anouska Roschani, ein Paper bekommen von 7 Seiten, wo sie dann im Verwaltungsrat hineingeht. Laut meiner Information hat es aber eine andere Quelle gegeben, nämlich Familienmitglied aus der Familie Konings, der auch im Verwaltungsrat ist, ist auch von Peter Haag instrumentalisiert worden, weil dort gibt es auch Verbindung zwischen den beiden, weil dort werden auch seine Bücher verleiht etc. Und darum bin ich der Meinung, es braucht jetzt Transparenz in dem Ganzen. Übrigens, ich habe ja am Finn Canonica angeboten, dass er kommen in Doppelpunkt, weil das ist ein Medium, das wir da haben zur Verfügung, wo wir Transparenz schaffen eben. Anouska Roschani hat alles können lesen vom Finn Canonica, hat man nicht gehört. Laut meiner Information ist er jetzt in einer Klinik, ist also sehr stark angeschlagen. wenn wir schauen, ob das passiert. Aber ich habe gestern Abend den Film gesehen, «She Said». Das ist ein Film von der Maria Schrader, mit dem Tanushka Roshani ihren Text im Spiegel ausführlich einleitet. Das ist die Geschichte von zwei Reporterinnen von der New York Times, die akribisch unter grössten Schwierigkeiten recherchiert haben, um den Harvey Weinstein zu überführen. Das ist dann der Ausgangspunkt von der MeToo-Bewegung. Und der Hollywood-Tycoon hat ja eine grosse Anzahl von Frauen vergewaltigt oder sonst sexuell attackiert. Ist für das viele Jahre im Gefängnis. Und dann ist Anushka, hat so ihrem Text die Leser eingestimmt auf ihren Fall, obwohl ein vergleichbarer oder noch ähnlich oder weit entfernter Vorwurf gegen den Fink-Kanonika überhaupt nicht vorliegt. Also ist ziemlich raffiniert, vielleicht auch ein bisschen perfid, wie das Ganze dort also dargestellt worden ist.
Das ist manipulativ, oder? Das geht gar nicht. Also ich meine, eben, Harvey Weinstein ist dann ein bisschen andere Nummer, was der gemacht hat. Und der Fink-Kanonika, das wissen wir jetzt, ist alles verbal, was er gemacht hat. Der hat nie irgendwie etwas gemacht, wo man muss sagen, das ist eine Handlung. Hat das Trajani nie behauptet. Eben. Also von dem her finde ich, das ist jenseits von gut und böse. Ja, es ist jenseits von gut und böse. Und ich muss sagen, ich bin da auch mittlerweile ein bisschen anderer Meinung. Ich meine, dass der Spiegel das einem im Prinzip einfach bringt. Und das sind alles Aussagen, die praktisch nur auf eine Quelle gehen, wo du wirklich kannst festmachen, ist eigentlich schon nicht der Höhepunkt von gutem Journalismus.
Also gut, und jetzt sind ja Sachen, die rausgekommen sind, auch immer anonyme Quellen. Laut meiner Information ist das immer eine Person, auch ein ehemaliger Journalist aus einem Magazin, der alle bedient. Das kann man natürlich nicht erkennen, dass das nur eine Person ist. Und das Ganze ist ja darum besonders brisant, weil das Magazin ist linksliberal, offen, in Sachen MeToo etc. hat die Haltung. Und jetzt passiert das ausgerechnet dort und nicht irgendwie in einer Garage oder sonst in einer Fabrik. Und dann stößt es eigentlich doppelt so auf, oder?
Genau, aber das war ja bei Hollywood auch so gewesen, oder? Der Harvey Weinstein ist ja einer der absolut renommiertesten Produzenten überhaupt in Hollywood. Und er war auch ein Linker, also hat Demokraten unterstützt und alle haben ihn geliebt. Er war befreundet mit allen wichtigen Leuten in der Demokratischen Partei. Es ist logisch, dass solche Leute sich besser noch verstecken können, haben eine Galerie von linksliberaler Betroffenheit. Das ist ja logisch. Das ist auch beim Sam Bankman-Fried. Fried ist genau gleich. Also das würde ich auch machen. Wenn ich Dreck am Stecken hätte, würde ich auch links werden.
Gut, die Frage ist natürlich, ob ich ja schon zweimal sein.
Hast du gerade überhört, gell?
Zweimal sein im Leben.
Nein, nicht zweimal.
Zweimal links.
Ja, dann möchte ich jetzt aber, dann müssen wir mal eines ausführen.
Du hast einmal bin ich links. Politisch Tango-Tanz. Anyhow. Also, jetzt die Frage ist natürlich, du sprichst das an, die Media will, dass das versandet. Es ist bis jetzt nicht versandet. Es ist immer weitergegangen. Und die Frage ist, ist jetzt das ein Gamechanger jetzt in dieser ganzen MeToo-Diskussion oder über eben Kultur, vor allem bei Medienhäusern, ich habe das gesagt, auch bei der SCG wird jetzt untersucht, dort schafft deine Frau, dort bist du vielleicht ein bisschen befangen, etwas zu sagen, aber offenbar grosse Nervosität auch dort.
Ja gut, aber die spielen ja alle. Ich meine, bei der SCG, ich weiss nicht, was alles für Fälle sind, aber der bekannt worden ist von der Patricia Lehri. Und das ist auch wieder 20, 25 Jahre her. Das geht einfach nicht. Und ich meine, es tut mir leid, es kann ja sein, dass das stimmt. Ich will es gar nicht in Frage stellen. Aber ich finde, und ich sage es immer wieder, eine Frau muss, oder auch ein Mann gibt es ja ab und zu ganz selten auch, die müssen sofort handeln.
Aber
und davon sofort
ist das Klima nicht so gewesen.
Das ist gleich, das geht einfach nicht. Weil ich meine, letztlich, irgendwo muss es halt am Schluss können beweisen, sonst geht es nicht.
Aber das ist ja eben im Fall Weinstein, das ist ja in dem Film Scheisse gezeigt worden. Die Frauen haben sich nicht getraut, haben gesagt, uns glaubt man nicht, da ist ein grosser Produzent auf der anderen Seite, und mir glaubt man nicht, und ich verliere sonst meine Stellung, und die meisten haben sie auch noch verloren. Also ist jetzt ein bisschen
Nein, das finde ich nicht einfach, weil der Punkt ist der. Selbstverständlich ist das falsch gewesen damals, dass man nicht auf die Frauen gehört hat, und heute glaube ich, ist es anders. Das Gleiche gilt ja auch für andere Leute. Vor 100 Jahren, wenn du ein armer Arbeiter gewesen bist und behauptet hast, der Bankdirektor hat dir das Portemonnaie gestohlen, hat dir der Richter wahrscheinlich zuerst auch nicht geglaubt und die Polizei hat dich nachher reingenommen. Also weißt,
aber das heisst es, das
Ungerechtigkeiten hat es gegeben in der Vergangenheit. Und es ist kein Argument, wenn es in der Vergangenheit eine Ungerechtigkeit gegeben hat, dass man sagt, jetzt ist die Ungerechtigkeit immer noch da und jetzt müssen wir sie verfolgen, weil das kannst du nicht.
Aber
du
Zeitgeist hat sich
ja
geändert.
Aber das ist vor 20 Jahren.
Aber es ist gleich. Das gilt aber natürlich auch für den Fink-Kanonika, dass man früher ein bisschen anders geredet hat in der Redaktion, offener war, gefrotzelt hat Sachen, wo man damals so joke-mässig gesagt hat, gehen heute gar nicht mehr. Das merkst ja du auch, oder?
Ja, das finde ich aber, das ist ja der Punkt. Beim Fink-Kanonika würde ich jetzt auch sagen, gewisse Sachen, wir wissen es ja nicht, Roshani hat es ja nicht datiert. Aber offensichtlich ist es auch relativ lange her und das ist auch ein Grund, warum ich finde, ist ein schwaches Argument. Kopf von ihr. Ich finde, du kannst nicht nach 20 Jahren kommen. Ich finde, das geht nicht. Die Hakenkreuze, die habe ich eben, wie gesagt, schon vor 10 Jahren gehört. Warum hat sie es denn nicht aufgebracht?
Genau, und die Hakenkreuze, das ist überhaupt nicht gegangen und so. Das kann man nicht nur als Joke abtun, auch das mal. Aber das Zweite, so ein anderer Vorwurf, er hat immer Ficken gesagt in der Redaktion. Laut Bericht steht drin, er hat gesagt, fuck. Und wenn man fuck sagt, ist das etwas anderes, als wenn man Ficken sagt. Absolut. Das sind so die zwei Hauptvorwürfe, die beleidigt wurden.
Das ist eben peinlich.
Und es ist gesagt worden, übrigens, der Ruttishauser sei ein Studienkollege vom Fincanon. Und es hat gesagt, der Fincanon hat gar nicht studiert.
Ja, ich glaube, er war mal kurz an der ETH, soviel ich weiss. Aber sicher nicht mit dem Arthur, da bin ich auch überrascht.
Alles solche Sachen
war
sind...
Ökonom. Ja. Und ich meine, du weißt auch, CH Media hätte jetzt gewisse Sachen müssen korrigieren müssen. Auch so eine Geschichte, die ich gedacht habe. Als ich sie nämlich gelesen habe, habe ich schon gedacht, das ist fast nicht möglich, dass der irgendeine so eine Plastik auf dem Tisch hatte von einer weiblichen Brust. Und nachher sagen die Praktikantin gekommen und dann haben denen gesagt, so musst denn du hier arbeiten. Also das habe ich von Anfang an gedacht.
Haben sie müssen löschen, andere Sachen haben sie auch löschen bei CH Media etc. Die ist noch nicht unter dem Teppich, auch wenn das Tamedia wette. Und ich hoffe, dass wir die Sendung machen können mit dem Fincanonica.
Das fände ich sehr gut, wobei ich würde es nicht empfehlen. Also ich finde ehrlich gesagt...
Wieso?
Ja, ich meine, der bricht eher zusammen am Mikrofon.
Ich nehme nur den, wenn er gesundheitlich einmal zwei...
Also das ist für einen sicher nicht einfach.
Er ist angeschlagen. Ja, logisch. Ja, für logisch. Dich ist es auch nicht einfach. Machen wir weiter und reden jetzt. Nicht
so viel ich weiss, bin ich jetzt nicht gerade unter angekommen. Aber ich möchte noch schnell etwas sagen. Was natürlich auch ein bisschen grusig ist, ist zum Beispiel der Ringier Verlag, der natürlich ganz ein anderes Problem hat, das er sehr gerne jetzt zudecken und nicht mehr darüber redet. Das ist die ganze Bärsee-Lauener-Affäre. Die kommt meiner Meinung nach wieder führen und die finde ich politisch viel relevanter als die Heuchelei im Haus Tamedia.
Also dazu, ich habe ja nach der Sendung letzte Woche hast du mich gefragt, was hast du eigentlich gehalten wirklich vom Bärse? Und ich habe gesagt, der tritt nicht zurück, außer er wird mit Handschellen aus dem Bundeshaus rausgeführt. Und dann am Tag nachher, ich habe das nicht in der Sendung gesagt, sondern nach der Sendung, ist so etwas rausgekommen, ein Fake-Bild von...
Du hast das gefälscht.
Nein, ich habe müssen grinsen. Also, reden wir nicht über deine Intelligenz, sondern über künstliche Intelligenz.
Einfach saubere Stammdaten. Einfach keine doppelten Einträge mehr. Einfach alle wichtigen Informationen verfügbar. Einfach bereit sein für die digitale Transformation. Und einfach wieder Vertrauen in Daten gewinnen. Holen Sie sich perfekte Stammdaten in Ihr Unternehmen. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Künstliche Intelligenz ist ein Thema seit langem und man hat immer gesagt, das ist the next big thing und jetzt ist es explodiert. Mit ChatGPT, eine neue Funktion von einem entwickelten Bill Gates, der übrigens das Internet verpasst hat am Anfang, hat das nicht richtig einschätzen können, hat gesagt, das ist wie der Anfang vom Internet. Hängt das also so hoch? Muss auch noch sagen, Microsoft ist ja voll dabei, hat bei ChatGPT 10 Milliarden investiert und damit den Kampf gegen Google antreten. Also man hat das Gefühl, es ist ein absoluter Gamechanger in diesem Gebiet ist da. Und ich höre, das ist jetzt Goldgräberstimmung, dass man das Gefühl hat, das ganze Internet wird neu gemacht, wird überholt und es gibt eine ganz neue Zeit.
Ja, das ist doch super. Wir haben doch jetzt gerade noch vor ein paar Jahren oder vor ein paar Wochen uns beklagt über die Monopolstellung von Google und jetzt ist Google schon wieder unter Angriff und das finde ich super. Bill Gates war auch mal ein Monopolist gewesen, bis Microsoft nachher auch unter Druck gekommen ist. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde die ganze Geschichte einfach, es ist wieder eine Triumphgeschichte vom Kapitalismus. Es ist einfach wunderschön. Ich finde es super. Ob sich das durchsetzt, ich weiss es nicht. Ich selber persönlich bin ja so stark betroffen, dass ich finde, ja, das wird sicher nur ein Hype sein. Aber letztlich muss ich sagen, nein, es wird nicht ein Hype sein. Also du wirst sicher relativ viel Text können künstlich herstellen, ohne dass du und ich das merken. Und das wird für uns Journalisten hure hart. Da bin ich überzeugt. Wir müssen noch origineller sein, wir müssen noch gescheiter sein, wir müssen noch überraschender sein. Und alle die armen Siechen, wo wir die Journalisten zum Beispiel im Magazin von Tamedia, wo seit 20 Jahren ihren gleichen linksliberalen Mist schreiben, die werden wahrscheinlich dann durch künstliche Intelligenz leicht ersetzt.
Also, das ist nicht ganz so leicht. Also, ChatGPT ist natürlich fehlerhaft. Ich habe mich dort nicht gegoogelt, sondern eben abgefragt. Also dort bin ich unter anderem angestellt worden als Gründer von Radio Energy und als ehemaliger Moderator von 10 von 10. Da habe ich dann ChatGPT geschrieben, das ist aber falsch. Ja. Da haben sie sich entschuldigt und haben gesagt, jawohl, das ist ein Fehler, das soll nicht mehr vorkommen. Das ist noch fehlerhaft.
Das muss ich auch mal reinreden, da muss ich auch mal reingehen. Ja. Ja. Es steht sicher, ich sage trotz Kisch gewesen.
Genau.
Was nicht stimmt.
Also gut. Also Microsoft hat angegriffen, Google hat ja 95% vom Search, was Milliarden und Milliarden Umsatz bringt in der Werbung. Und Bing, das ist so auch ein Search Engine von Microsoft, hat 3%. Und jetzt könnte das ändern. Und Google hat nur schon, indem sie letzte Woche ihre Version von so etwas Ähnlichem haben wollen bringen, wo dann nicht funktioniert hat, etwa 160 Milliarden an Börsenwert verloren. Das sind ja Unternehmen, also das sind 1000 Milliarden oder 2000 Milliarden, sind die reichsten Unternehmen von der Welt und sie stehen auf dünnen Füßen. Und das ist nicht nur der Kapitalismus, sondern das ist Technologie. Das heisst, wer in der Technologie nicht mitmacht, wer das Gefühl hat, man hat den Markt, man kann den sichern, so wie das früher auch die Verleger bei uns hatten, der ist einfach gefährdet. Und man sieht jetzt zum Beispiel Google, wo man das Gefühl hat, da wird man informiert in dem Search. Das ist natürlich nicht seriös. Dort liest man immer zuerst die Namen, die am meisten an Google gezahlt haben. Und damit ist das einfach weitgehend manipulativ. Wenn jetzt etwas Neues kommt, das neutraler ist, besser ist, weitergehend ist, dann könnte das Ganze zusammenklappen. Und auch das, was jetzt unsere Schweizer Verleger aufbauen als Abwehr gegen Google, ist dann auch Bach ab, oder?
Gut, immerhin, sie probieren etwas. Und was ich noch einmal schnell korrigieren will, Kapitalismus heisst Wettbewerb. Und ohne Wettbewerb gibt es keine technologischen Innovationen. Das hat die Sowjetunion gezeigt. Sie haben praktisch nur in der Rüstungsindustrie sind sie besser geworden. Warum? Weil sie dort im Wettbewerb mit den Amerikanern gestanden sind. Ja, weil sie dort direkt im Wettbewerb gewesen sind. Der Kapitalismus ist die einzige Wirtschaftsform, die dazu führt, dass wir immer wohlhabender werden und dass es immer interessanter wird. Und vielleicht ist es wirklich so, dass wir Journalisten auch keinen Job mehr haben und können auf Ibiza uns zurückziehen und gar nichts mehr machen.
Ich kann jetzt schon. Aber anyhow, nein, ich wollte nur sagen, es ist einfach auch die Technologie, die immer weitergeht und man kann sich nicht ausruhen. Das ist das. Logisch ist der Kapitalismus die dominierende, erfolgreichste Form, Wirtschaftsform von der Menschheitsgeschichte, das wissen wir alle.
Na gut, aber da müssen wir jetzt wirklich einrahmen, was
ja,
du gesagt hast.
Nein, aber es gibt verschiedene Schattierungen. Also ist ganz klar, ich bin für soziale Marktwirtschaft, du bist natürlich für Raubtierkapitalismus. Das sind ganz andere Sachen.
Der Tiger-Kapitalismus bitte.
Nein, aber was mich überrascht, weißt du, wir hatten so riesen Unternehmen, wo wir das Gefühl hatten, die sind riesig. Ja, Kodak, ja, Xerox, genau. Polaroid, wie die alle gehen, sind alle untergegangen.
Aber das sind
technologisch.
Schöne Geschichten.
Und jetzt, und da kannst du Apple kommen. Und von Apple hat man übrigens noch nichts gehört in Sachen da jetzt in GPT. Mhm. Und auch nicht von Amazon. Also der Kampf ist da. Es ist eine riesige Geschichte im Laufen. Noch nicht ganz an der Öffentlichkeit. Und jetzt wollen wir schauen, was sich da in den nächsten Monaten abspielt. Ich glaube, da kommt noch ziemlich viel.
Ja, es ist sehr interessant. Wenn ich vor 4 oder 3 Jahren ist das gewesen, als ich in Amerika war, als Fellow da beim Shorenstein Center, haben wir das total diskutiert, weil dort ist wirklich die Frage, soll man beim Silicon Valley, muss man eingreifen, muss der Staat eigentlich Antitrust machen und so weiter und so fort. Und ich kann mich gut erinnern, ich bin hure hin und her gerissen gewesen und habe nicht gewusst, was ist richtig. Und am Schluss habe ich gleich immer gedacht, am Schluss ist Kapitalismus gleich besser. Es kommt immer Competition. Sobald der Staat reinkommt, auch mit der Absicht, dass ein Kartell aufbricht oder eben grosse Firmen aufbricht, das führt meistens nicht zu guten Resultaten, sondern eigentlich ist viel, viel besser, was jetzt läuft, dass die Dinosaurier sich gegenseitig zerfetzen.
Naja, der Staat kann helfen, zum Beispiel indem man die Elektromobilität gefördert hat. Das sind gute Sachen.
So aber, ein Seich.
Ja, so genau.
Seich.
Nein, das ist gut.
Nein, das ist nicht gut.
Das ist ganz gut. Jetzt haben alle, kommen jetzt, leider haben es die deutschen Automobilhändler nicht richtig, oder Produzenten nicht wollen wissen, weil sie wollen ihre teuren Anlagen noch abschreiben und amortisieren und so, müssen jetzt aufholen etc. Also, ich muss auch sagen, das elektrisiert mich, das mit der künstlichen Intelligenz. Mein Sohn, der Kevin, der ja früher ein Astrophysik-Professor war, hat so eine Firma und er ist jetzt völlig elektrisiert und sagt, man wüsste nicht, was passiert. Alles ist offen. Man hat keine Ahnung, was angeht. Niemand weiss es. Es ist wirklich wie am Anfang noch vom Internet, wo niemand gewusst hat, wie das Ganze
super
soll laufen.
Ja, es ist super. Und alles läuft wieder in Amerika. Und noch in Zürich, dank Kevin Schawinski.
Genau. Das ist ja unsere Sendung Grosse gegen Markus. Das ist sehr nett. Zum Schluss noch ein positives Wort zu mir und meinem Sprössling. Die Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei wärt. Viel Vergnügen, schönen Abend und alles Gute im Programm von Radio 1.
Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.